Ich finde, das, was künstlerisch spannend ist, sind letztendlich die Brüche, sind die Überraschungen, die bringen uns wiederum weiter.
Das ist Hani Lang. Sie ist eine vielseitige Musikerin, die klassische Virtuosität mit visionärem Denken verbindet.
Das ist jetzt von der KI komponiert, das heißt, Emotionen, Kopf von, sind da per se erstmal nicht drin. Wo kann ich die finden?
International als Pianistin tätig, reicht ihr Repertoire von den großen Werken der Klavierliteratur bis hin zu experimentellen Konzertformaten. Neben ihrer Konzerttätigkeit ist sie als Konzertdesignerin tätig und entwickelt innovative Aufführungsformate, die neue Zugänge zur klassischen Musik ermöglichen. An der Hochschule für Musik und Theater München unterrichtet sie künstlerische Praxis und beschäftigt sich intensiv mit der Schnittstelle von Musik und Technologie. Ihr besonderes Interesse gilt dem Einsatz von KI-gestützten Systemen im Musikbetrieb, sei es als kreatives Werkzeug, als Lernhilfe oder gar als empathischer Partner für professionelle Musikerinnen. In Konzerthaus Berlin bringt sie demnächst KI-generierte Fragmente einer fiktiven 33. Sonate von Beethoven zur Aufführung. Ein spannendes Experiment in enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten Robert Laidlaw an der Grenze zwischen Musik und Maschine, Tradition und Innovation.
KI kapiert, der Podcast der KI Campus Community.
Hallo Hani, freut mich sehr, dass du heute bei KI kapiert zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, wie wir schon in der Intro gehört haben, du bist eine klassisch ausgebildete Pianistin. Was hat dich jetzt dazu bewegt, dich so intensiv mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis, das dich zur Erforschung der Schnittstelle von Musik und KI inspiriert hat?
Es gab verschiedene Schlüsselerlebnisse und das erste Erlebnis ist tatsächlich dieses, dass ich mich nach meinem Debüt in der Elbphilharmonie mit der Kammerphilharmonie Bremen gefragt habe, warum mache ich eigentlich Musik? Und ist das jetzt das Konzert? Zumindest war es das Konzert, das ich bis dahin gelernt habe, das klassische Konzert, was ich bin tatsächlich, also meine ehrlichste Form. Und ist es das Konzert, das ich auch in der Zukunft weiter sein möchte? Und wer bin ich, was mache ich, was ist meine Aussage? Und diese Suche hat mich zunächst erstmal zu meinem jetzigen Arbeitsfeld geführt, nämlich in das Feld der neuen Konzertformate. Und in diesem Bereich geht's mir persönlich sehr darum, und das ist die Antwort, die ich heute in mir trage auf mein Warum, dass ich Räume für Reflexion schaffen möchte, offene Räume für Begegnung, dass ich mit und durch Musik Fragen stellen möchte. Ich kann keine Antworten geben. Wir mit Kunst und Kultur können keine Antworten geben, aber wir können ganz viele Fragen stellen. Und wir können unser Publikum, die Gesellschaft herausfordern, herauszufinden, was uns zusammenhält in der Vielfalt, in der wir leben. Und sie auch vielleicht mit Bedeutsamkeiten konfrontieren, die nicht Teil ihres Alltags sind. Und diese Antwort, dieses Warum, bringt mich letztendlich auch zu dem für mich sehr spannenden und auch hochaktuellen Thema der künstlichen Intelligenz oder der Entwicklung dieser Technologie. Denn sie ist etwas, was Teil von uns geworden ist und uns sicherlich auch in Zukunft begleiten wird. Und ich finde, es braucht eine absolute Auseinandersetzung damit. Und das Konzert eignet sich sehr gut dafür.
Mhm. Danke, da sind wir jetzt praktisch schon richtig tief drin. Und das ist auch toll, dass du uns mitteilst, welche Fragen du dir gestellt hast, wie du diesen Weg sozusagen vom klassischen Rollenbild Pianistin, Solo-Pianistin sogar dann diese Richtung entwickelt hast. Aber vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurücktreten, um auch das Publikum da abzuholen. Was waren denn diese ersten Projekte, die du gemacht hast oder wie ging das los? Da warst du ja nicht alleine, sondern du hast ja auch bist direkt auf Leute gestoßen, die an dem Thema vielleicht schon aus einer anderen Perspektive auch dran sind, vielleicht aus der technischeren oder aus einer kompositorischen. Was war so da das Schlüsselprojekt?
Ja, ich hatte tatsächlich sehr großes Glück, denn in meiner Stelle an der Musikhochschule München, ich unterrichte da ja das Fach Konzertdesign, gibt es einen ganz tollen Kollegen, Ali Niekrang, der eben die Professur hat für KI-Kreation. Und das war tatsächlich auch eines der Schlüsselmomente. Der geschätzte Kollege Moritz Eggert, der Kompositionsprofessor, hat uns zusammengetan und kam auf mich zu mit der Frage, hättest du nicht Lust, mit meinen Studierenden ein Konzert zu entwickeln, das KI und Musik verbindet. Und das gemeinsam eben mit Ali Nikrang zusammen. Und so fingen die ganze Arbeit, die ganze Auseinandersetzung und das technische Deep Diving mit dieser Technologie tatsächlich erst an. Und das erste Projekt, das dann entstanden ist, ist mit den Münchner Philharmonikern gewesen, wo wir uns dann sehr stark eher die Frage gestellt haben, was heißt es denn überhaupt, Mensch zu sein? Also quasi diese ganze Entwicklung zurückzuführen auf uns als Menschen.
Mhm. Jetzt stelle ich mir das ja erstmal sehr schwierig vor. Natürlich wissen wir alle, dass das sehr bequem geworden ist, mit KI zu arbeiten. Wir kennen alle ChatGPT, man gibt was ein und kriegt was aus. Man muss eigentlich kein technisches Vorwissen mehr haben. Jetzt ist das aber ja bei Musik ja doch nochmal anders. Also ich kenne zumindest jetzt noch nicht die KI, wo ich differenziert mit Komposition arbeiten kann. Sagen wir mal sowas wie Suno, da gebe ich einen Prompt ein und kriege direkt einen Song aus. Das kennen vielleicht auch viele. Aber wie wurde dir denn der Zugang ermöglicht, jetzt auch wirklich ins musikalische Material einzusteigen?
Also das, was ich bei der KI, Richaka heißt sie, eben von Ali Nikrang spannend finde, ist, dass es letztendlich den Menschen unbedingt dahinter braucht, um eben das individuelle Konzept zu entwickeln und das eben dann auch zu gestalten, um mit der KI zu kooperieren. Und da ist es eher so, dass du tatsächlich diese Auswahl, die du bekommst von der KI, also du gibst ein paar Takte rein.
Mhm.
Es kann auch nur zwei Töne sein, es können aber auch ganze Passagen sein als Prompt. Und die KI gibt dir sozusagen weitere 5 Vorschläge raus, wie es weitergehen könnte. Und du kannst dir eine Möglichkeit aussuchen, kannst sagen, nee, ich will jetzt neue Vorschläge wiederbekommen, kannst aber auch, wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt Vorschlag 1, sagen, Vorschlag 1 finde ich gut, aber ich will diese bestimmte Phrase hervorgehoben oder verstärkt behandelt bekommen. Und so Stück für Stück arbeitest du dich letztendlich mit der KI gemeinsam voran. Du kannst die Inspiration, also im Stile von Beethoven zum Beispiel, eingeben. Du kannst aber sagen, ich will gar keine Inspiration, sondern spuck mir frei raus und nach Lust und Laune etwas raus. Muss auch gar nicht passen zu meinem Prompt vorher. Also da, ja, wirst du dich überrascht fühlen zum Teil. Zum Teil sitzt du da und denkst, oh ja, nee, das hätte ein Mensch niemals so gemacht, weil das passt jetzt gar nicht, so ein harter Cut. Und aber an anderen Stellen denkst du dir, ja, das ist richtig gut.
Aber das ist ja auch interessant, weil wir merken ja auch, also ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal sowas eben, wie ich erwähnt hatte, gerade Suno probiert. Mhm. Da hat man ja gar nicht so das Gefühl, dass der harte Cut da überhaupt noch vorkommt, sondern es werden ja häufig genau die Stereotype bedient. Je besser man nach dem Stereotyp fragt, umso genau wird es dann auch bedient und die Überraschung kommt eigentlich gar nicht vor. Ist das vielleicht genau die Chance? Ich will es nicht zu suggestiv fragen, aber dort dann die Inspiration auch noch zu finden.
Absolut, also genau. Du hast es doch suggestiv gefragt.
Entschuldigung.
Alles gut. Genau, die Überraschung ist tatsächlich die Chance, weil das, was wir auch mit Udio zum Beispiel haben, das ist ja so eine Automatisierung des Ganzen. Und natürlich werden dort alle Erwartungen tatsächlich bedient. Aber ich finde, das, was künstlerisch spannend ist, sind letztendlich die Brüche, sind die Überraschungen, sind die Momente, die man eben nicht erwartet hat. Und die bringen uns wiederum weiter.
Jetzt bist du natürlich nicht alleine. Du wechselst die Rolle, das hört man schon raus. Du bist dann eben nicht mehr nur die Interpretin eines Stückes, sondern du wirst mit eigentlich zur Komponistin. Und da haben wir schon die zweite Rolle auf dem Tisch. Ist es denn zumutbar? Ja, weil wir wissen natürlich alle, wir nehmen das auch ernst. Ein Komponist bringt ganz andere, eine andere Ausbildung, ein anderes Wissen mit. Wie fühlst du dich dabei, wenn du jetzt plötzlich so eine zusätzliche Rolle noch annimmst? Kannst du dir das zutrauen oder ist es seriös?
Also ich würde mich selbst nicht als Komponistin bezeichnen, überhaupt nicht, sondern ich bin in meinen beiden Rollen Pianistin, Konzertdesignerin, genau da, wo ich bin und wie ich mich fühle auch. Und darin, in diesem Kreis sozusagen der ganzen Bereiche, ist dieser Teil des Entwickelns von Konzepten künstlerisch mit integriert. Da würde ich vielleicht, wenn wir über den Begriff Komponieren sprechen, den eher ganz weit fassen. Dass auch eine Konzertformatentwicklung eine Form von Komponieren zum Beispiel ist, ja, wo KI ein Bestandteil von ist. Aber ich würde mich nicht als Komponistin im Sinne von, ich komponiere jetzt genauso wie die Studierenden, die das wirklich gelernt haben, machen, sondern ich kann es intuitiv, ich improvisiere ja sehr, sehr gerne und mache das natürlich auch sehr gerne, aber ich würde mich nicht so bezeichnen.
Okay, das heißt, du brichst das auf und du hast jetzt auch im Prinzip die dritte Rolle auch schon angedeutet, das Publikum. Denn dem wird ja dann damit auch etwas abverlangt, denn sie sind auch nicht mehr in dem klassischen Verhältnis unterwegs und sehen vor sich eben den Interpreten und wissen, da gibt es noch einen Komponisten, der irgendwo mit im Raum schwebt. Wie schaffst du das jetzt, diese Partizipation herzustellen? Ich habe gesehen, Konzertdesign, müssen wir vielleicht gleich auch nochmal den Begriff klären, aber man hört schon raus, es ist auch so, dass das Publikum auch eine neue Rolle bekommt. Wie gestaltet sich die?
Absolut. Also das Publikum, gerade in dem Bereich, in dem ich arbeite, ist es so, dass ich mich immer frage, welche Rolle hat das Publikum an diesem Abend oder mit diesem Programm? Und es gibt da verschiedene Formen, wie ich gerne das Publikum involviere in das Konzert. Das kann von ganz kleinen Tools sein, wie ich in der Elbphilharmonie zum Beispiel gemacht habe. Es gab das Klavierkonzert von Caroline Shaw, als ich dann wieder zurück in die Elfi kam sozusagen. Und der erste Ton des Werkes war ein gesummtes C und eigentlich notiert für nur das Orchester. Und ich habe es geöffnet auf das ganze Publikum und kam selbst sozusagen vom Publikumsbereich laufend auf die Bühne. Und es gab so einen Moment der Achtsamkeit zur Frage natürlich auch, wem gehört das Wasser? Und wir haben alle das C gesummt und in dieses Summen gab es den ersten Akkord vom Flügel dann auf der Bühne. Das ist eine Möglichkeit der Involvierung. Was wir bei den Münchner Philharmonikern zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir an das Publikum ganz viele Karten verteilt haben, wo eben diese Frage drauf stand, was heißt es, Mensch zu sein? Also, what does it mean to be human? Wir haben es auf Englisch gemacht. Und all diese Antworten haben wir eingesammelt wieder. Also zu Beginn des Konzertes hatten wir alle Karten wieder zurück und es waren sehr, sehr viele. Und backstage, wir hatten eine Sängerin, eine Schauspielerin dabei und wir haben backstage alle Karten sortiert und das quasi zu so einem ja lyrischen Gedicht geformt. Und das war dann Teil der Performance, wo die Sängerin mit der KI, die durch eine Bluetooth-Box symbolisiert wurde, gesprochen hat. Weil die KI hat die ganze Zeit gefragt, what does it mean to be human, to live and to die? To feel the raindrops on your skin. Also solche Fragen hat sie die ganze Zeit gestellt. Und die Performerin hat eben geantwortet mit und durch all die Antworten, die sie bekommen hat, vorher vom Publikum. Das ist auch zum Beispiel eine Art, wie man ZuhörerInnen involvieren kann und überhaupt in diesen Moment reinkommen kann, mit zu reflektieren über das Thema, das wir künstlerisch gerade verhandeln möchten.
Mhm. Vielleicht müssen wir hier nochmal kurz klären, weil wir haben es jetzt schon verschiedentlich so erwähnt, Konzertdesign, das ist, glaube ich, ein Begriff, den viele noch nie gehört haben. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was das ist und was du da tun kannst.
Konzertdesign ist ein sehr neuer Begriff, der wurde ins Leben gerufen von Volkhard Ude, einem ganz tollen Menschen. Und es ist... Ich würde mal sagen, für mich ein Begriff, der vor allen Dingen in erster Linie erstmal viel anstößt. Und zwar dahingehend, dass wir uns überhaupt überlegen, was kann das Konzert, das klassische Konzert, eigentlich alles noch? Was sind denn die Rituale, die wir machen? Was sind denn die tradierten Formen? Ist das noch das, was wir heute leben? Repräsentiert diese Form das? Und für mich ist es ein Denkraum. Ein Denkraum, wo ich mir selbst die Frage stelle, warum spiele ich dieses Programm an diesem Ort für diese Menschen? Was ist meine Notwendigkeit dahinter? Und wie kann ich die Musik, die ich an dem Abend präsentiere, kontextualisieren in der Zeit, in der ich jetzt auch lebe, in dem Jetzt, in dem ich dieses Werk spiele? Und diese Brücken, das letztendlich ist Konzertdesign für mich. Also diese Brücken zu bauen, immer ausgehend vom Kern von der Musik. Und das heißt nicht, was viele Menschen oft auch verstehen darunter, jetzt eine große Lichtshow zu machen oder irgendwie noch da ein bisschen bunter, hier ein bisschen bunter. Das für mich persönlich heißt es das alles überhaupt nicht, sondern die Musik ist stark genug für sich, die spricht total für sich heraus. Es geht nur eben um die Frage der Kontextualisierung. letztendlich. Und überhaupt um diesen ganzen Vorprozess des Selbsthinterfragens.
Okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich viel klarer geworden, was wir unter Konzertdesign verstehen können. Und vielleicht ist das jetzt auch ein Moment, wo wir auf ein aktuelles Projekt nochmal zu sprechen kommen können. Und zwar wirst du ja Anfang Juni schon, ich hoffe, dass viele unserer Hörerinnen das auch da noch die Chance haben, dorthin zu kommen. Das ist, steht noch bevor. Also du wirst im Konzerthaus in Berlin Fragmente einer 33. Beethoven-Sonate aufführen. Und zwar bist du da auch nicht alleine, sondern es gibt einen Komponisten, das ist Robert Laidlaw aus England, der sich dafür mit dem Beethoven-Material auseinandersetzt und mit einer KI arbeitet. Vielleicht kannst du aber noch mal ein bisschen erklären, was habt ihr da vor? Was ist das Setting, in dem das Ganze stattfindet?
Also im Konzerthaus Berlin am 3. Juni, da geht es tatsächlich darum zu fragen, oder die spannende Frage, die ich dahinter finde, ist, was oder wie würde Beethoven komponieren, in der Zeit, in der wir heute leben, wenn er diese Technologie zur Verfügung gehabt hätte? Das finde ich eine total spannende Frage, weil gerade Beethoven ja ein Revoluzer war und über jegliche Tradition hinausgegangen ist, aber dann auch trotzdem natürlich auf Basis der Tradition weitergearbeitet hat, aber trotzdem dort immer die Grenzen gesprengt hat. So, und das finde ich total spannend, das jetzt mit einer KI zu erforschen. Und zu überlegen, wie könnte es denn sein? Und dort gehen wir über verschiedene Möglichkeiten, Perspektiven von eine KI komponiert tatsächlich im Stile von Beethoven. Das ist Stufe 1, die jetzt sowohl aus Roberts Sicht als auch aus meiner Sicht eher die, sag mal, in Anführungsstrichen vielleicht die langweiligste Stufe ist von allem, weil Beethovens Musik zu imitieren, das muss nicht sein, ja. Das wollen wir auch nicht. Beethovens Musik ist fantastisch und an die kommt auch keiner ran und schon gar nicht eine KI. So, und die muss man auch nicht imitieren. So, das heißt, wir gehen von dieser untersten Stufe aus und wollen das Stück für Stück aufbauen, bis dorthin gehen, dass man sagt, was ist denn eigentlich alles möglich mit einer KI? Wie kann man denn zum Beispiel auch live improvisieren mit einer KI? Ja, das ist auch etwas natürlich, wo man auch wieder zurückführen kann auf Beethoven, der ja ein riesengroßer Improvisateur war. Wie kann man jetzt mit neuen technologischen Mitteln nochmal ganz andere Klanglandschaften schaffen? So, und in diesem Dreiklang letztendlich wollen wir natürlich auch mit Diskussionen, mit Podiumsgesprächen, ganz viel auch mit dem Publikum interagieren.
Ja, das ist, auch da freue ich mich drauf, denn ich darf das Gespräch moderieren. Das darf ich hier, glaube ich, auch kurz anmerken. Und das ist auch ein schöner Ausgangspunkt heute gewesen für unser Gespräch. Aber wenn wir Beethoven sagen, dann wecken wir natürlich Erwartungen. Und gerade auch im Publikum haben wir häufig Menschen, die sich da sehr gut auskennen. Und hast du nicht auch Sorgen, dass es da Enttäuschungsmomente gibt? Denn letztlich, und das ist auch, glaube ich, etwas, was bei Beethoven immer mitschwingt, man spricht von der Genieästhetik, gerade in der Wiener Klassik, tief verankert. Also das heißt, es gibt diesen Mythos um den Musiker und die Genialität. Und natürlich möchten auch die Anbieter der Modelle und die Menschen, die das technisch entwickeln, sich irgendwie messen. Und viele Menschen fragen ja danach, wann ist denn die KI soweit, dass sie dann eben doch den Beethoven weiterdenken kann und entsprechend imitieren kann. Du räumst damit direkt auf in deiner Aussage. Aber jetzt haben wir diese drei Ebenen kennengelernt eben. Du hast das eingeführt, Publikum, Komponist, Interpret. Gibt es da nicht doch eine Dissonanz, die zu befürchten wäre?
Also ich glaube schon. Ich habe vor allen Dingen tatsächlich einen Gedanke direkt nach dem ersten Beitrag, musikalischen Beitrag, wo es tatsächlich jetzt eben darum ging, dass die KI im Stile von Beethoven etwas versucht hat zu komponieren, sagen wir so. Und in dem Fall war das sogar so, dass wir die 100%ige KI-Version präsentieren wollen, weil normalerweise ist es tatsächlich so, dass Komponisten, Komponistinnen das von der KI komponierte Werk noch bearbeiten. Also hier und da Stellschrauben verstellen. Das ist in Anführungsstrichen sozusagen vielleicht runder klingt oder besser klingt oder wie auch immer. In dem Fall haben wir tatsächlich die 100%ige KI-Version und die spürt man. Also ich persönlich jetzt, als ich das Notenbild, Notenmaterial bekommen habe, habe gedacht, ja, das ist einfach eine KI. Und da kommt dann natürlich so eine Dissonanz rein, wo ich mich natürlich jetzt erstmal frage, okay, das ist jetzt von der KI komponiert, das heißt, Emotionen sind da per se erstmal nicht drin. Wo kann ich die finden? Finde ich die überhaupt da drin? In den Werken fällt es mir tatsächlich jetzt gerade schwer, weil die ganzen Übergänge, auch harmonische Übergänge, für mich überhaupt keinen Sinn machen, zumindest in dem Sinne nicht, als wie ich das gelernt habe zum Beispiel oder wie ich das auch fühle. Das heißt, da etwas rein zu interpretieren, was eigentlich meine Aufgabe ist, fällt mir zum Beispiel sehr schwer. So, das ist die erste Dissonanz. Die zweite ist, die du eigentlich auch schon genannt hast, das Publikum, das vielleicht mit Erwartungen von Beethoven-Musik kommt und jetzt diese KI-generierte Musik hört, wird wahrscheinlich auch in eine Dissonanz erstmal kommen. Weil eine KI ist aus meiner Sicht noch glücklicherweise auch noch lange nicht so weit, um etwas komplett Beethoven-artiges, eine ganze Symphonie zu schreiben ohne den Menschen. So, also sie alleine schafft es nicht. Sie braucht einen Menschen dahinter. Und das sind für mich, zumindest jetzt für den ersten Teil gesprochen, absolut zwei sehr entscheidende Dissonanzen, wo ich mich auch frage, okay, wie geht das jetzt zusammen?
Ich meine, es ist ja auch so, dass Beethoven nicht aus der Zeit gefallen war, als er die Dinge geschrieben hat, sondern er hat ja auch für ein zeitgenössisches Publikum geschrieben, was wir ja heute gar nicht mehr haben. Also das heißt, von daher ist es ja vielleicht sowieso absurd zu denken, man könnte jetzt, ne, im gleichen Sinne überhaupt inspiriert arbeiten. Aber vielleicht gehen wir da jetzt nicht zu tief rein, sondern laden eher ein, wirklich diesen Abend zu besuchen. Das würde uns natürlich freuen, wenn da viele Leute kämen und wir diese Diskussion da nochmal vertiefen können in den Räumen des Konzerthauses. Aber ich breche jetzt hier mal ab und würde noch ein neues Thema anschneiden, wenn das in Ordnung ist.
Na klar.
Also, denn die Frage ist ja auch immer, wenn wir über klassische Musik reden und besonders auch mal die Ausbildung betrachten, dann ist das ja doch eine extreme Nische. Das heißt, wer schafft es auf dem Niveau überhaupt mitzuspielen, in die Lage zu kommen, diese komplexen Dinge zu spielen in der Qualität, wie das jetzt heute auch Standard ist? Was können wir denn aber trotzdem lernen? Ich meine, was ihr da macht, ist ja trotzdem exemplarisch, würde ich sagen. Lass uns deshalb doch nochmal auf deine Rolle an der Hochschule für Musik und Theater in München zu sprechen kommen. Welche Rolle spielt KI dort in der Ausbildung? Welche Szenarien habt ihr schon identifiziert, wo ihr die Chatbots wie ChatGPT einsetzen könnt oder vielleicht sogar in Richtung Coaching? Was tut ihr dort?
Also KI ist vor allen Dingen da gut, wo es um Recherche geht. Also wenn man jetzt an einem bestimmten Ort ein Konzertprogramm zum Beispiel entwickeln möchte, kann man wirklich speziell suchen, welche Komponisten und Komponistinnen vor allen Dingen gab es, die Verbindungen zu diesem Ort zum Beispiel haben oder themenspezifisch suchen. Und da kann man natürlich ganz schnell und sehr gezielt einen Repertoirekanon erweitern. Also auch ich persönlich liebe es, dahingehend in Recherchearbeit eine KI zu benutzen. Der andere Bereich ist, das habe ich jetzt gerade kennengelernt, ist, dass in Frankreich es ein Team gibt, die eine KI entwickeln, die es ermöglicht, zum Beispiel Ensemblestücke, Kammermusikstücke oder auch Werke mit Orchester zu üben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Klavierpart spiele, dass ich da eine KI habe, die mich begleitet. Das ist natürlich noch im Anfangsprozess, weil natürlich ist sie nicht so flexibel, wie es ein Mensch ist. Und sie sind dabei, das zu entwickeln, dass die eben auch zuhören kann und da Tempi und so weiter anpasst. Aber genau, es ist noch einfach noch in den Anfangsschritten.
Ja gut, dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende dieser Folge. Und ich würde gerne dich nochmal abschließend fragen, was denkst du denn, wie auch andere Studiengänge oder generell sozusagen im Kontext der Hochschullehre, wie können wir profitieren oder warum sollten wir hinschauen, was ihr dort macht im Bereich der klassischen Ausbildung von Konzertpianisten? Das ist ja dein Feld. Also was können wir daraus lernen und wie ist das übertragbar, was ihr tut?
Also ich denke, das, was wir tun, ist insofern übertragbar, als dass wir uns natürlich immer fragen, warum wir jetzt überhaupt das tun, was wir tun. Und ich denke, das ist eine Frage, die ist nicht nur in unserem Bereich relevant, sondern in allen Bereichen. Und dass wir uns natürlich auch fragen, wo können wir eine Gesellschaft mitgestalten, eine Welt mitgestalten, die gerade jetzt in diesen Zeiten vor sehr vielen Herausforderungen steht. Und ich denke, da hat jede Person einen eigenen Handlungsspielraum und jede Person kann da in diesem Handlungsspielraum auch aktiv sein.
Mhm.
Und dieses Feld der Erforschung von all den Möglichkeiten, die wir haben, die ist übertragbar in alle Bereiche.
Wunderbar, das klingt wirklich gut und ich glaube, das ist auch eine tolle Mission, die die Kunst einfach weiterhin hat. Und deswegen danke ich dir herzlich und ich freue mich natürlich auf den Termin. Ich erinnere nochmal, am 3. Juni im Konzerthaus Mitte in Berlin, und dazu laden wir alle herzlich ein. Und vielen Dank nochmal an dich, Hani, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei KI kapiert dabei zu sein.
Vielen Dank für die Einladung.